friseurfreund.biz. Der Wissenspodcast für Beauty-Unternehmerinnen und Beauty-Unternehmer. Jede Episode ist ein kostenfreies Audioseminar, das dich dabei unterstützt, mehr finanziellen Spielraum in deinem Unternehmen aufzubauen. Schön, dass du reinhörst. Kommt mit mir auf eine Reise in ein Leben. Wir erforschen und erkunden und dokumentieren heute das Leben von Alexander Becker. Er ist mir auf der Denkfabrik begegnet, hat mich angequatscht und wir haben dann festgestellt, dass das, was er zu erzählen hat, auf jeden Fall eine Podcast-Episode füllt und ganz, ganz viel Bereicherndes in unsere Friseurbranche hineinträgt. Kleiner Abriss, er ist Friseur gewesen, ist heute noch als Visagist tätig, hat in sehr vielen Ländern der Welt gelebt, gearbeitet und hat die Cover der größten Zeitschriften mitgestaltet. Was noch alles mehr in seinem Leben passiert ist, das hört ihr in dieser Episode. Und das Schöne an ihm, er hat auch einen sehr tiefgreifende Gedanken, etwas Philosophisches. Und man kann wirklich viel mitnehmen für seinen eigenen Alltag im Salon. Also ich wünsche euch ganz viel Freude bei dieser Episode. Ihr Lieben, ich muss euch was erzählen. Wie ihr wisst, bin ich als Unternehmensberater, Unternehmensbegleiter in der Friseurbranche unterwegs und werde hauptsächlich gerufen, um Preiskonzeptanpassungen in Unternehmen, ich sage immer, zu moderieren und mitzugestalten. Meine Arbeit, da habt ihr schon viele im Podcast gehört, basiert immer auf der Idee, das mit allen Beteiligten zu erschaffen, dieses neue Preiskonzept und vor allem im Innen der Friseure zu wirken und aber auch im Außen der Friseurunternehmen, also in der Struktur der Unternehmen. Und dann ist ein Teil meiner Arbeit, immer auch hinterher zu schauen, wie hat es denn funktioniert. Und dazu mache ich immer ein Vierteljahr nach Einführung des neuen Preiskonzepts dann ein Reflexionsmeeting mit dem Unternehmen, mit dem ich gearbeitet habe. Und von zwei dieser Reflexionen möchte ich euch jetzt einfach kurz erzählen. Reflexion Nummer 1, da ging es darum, dass wir ein Preiskonzept neu erschaffen haben und auch die Idee der Arbeit im Salon für die Friseure angepasst haben. Und das Ergebnis nach einem Vierteljahr ist, dass das Unternehmen im Schnitt 18% mehr Umsatz pro Monat gemacht hat. Um in Zahlen zu sprechen, wir sind dort von einem Monatsumsatz von 40.000 auf einen Monatsumsatz von ungefähr 49.000 gekommen. Das macht natürlich Spaß. Und die zweite Reflexion, die ich vor kurzem erleben durfte, war dann die Preisanpassung auf kleinem Level. Also ich sage mal eine Zahl, da ging es um 5% Preisanpassung, die wir gemacht haben. Und diese Anpassung haben wir dann noch begleitet mit Workshops zum Thema Preismut und Preisklarheit. Und das Ergebnis war, dass wir 13% Umsatz plus erreicht haben bei gleicher Kundenzahl und bezogen auf den Umsatz oder den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde haben wir 13% Umsatz plus kreiert und das bei einer 5%igen Preisanpassung. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass Preismut und Preisklarheit im Grunde auch ein Riesenschlüssel sind, um wirklich mehr finanziellen Spielraum zu erhalten. So, und jetzt geht mal in euch. Wie sieht's mit Preismut und Preisklarheit bei euch im Unternehmen aus? Wie steht's ums Preiskonzept? Passt das noch zu dem, was die Friseure wollen, was die Kunden wollen und was auch euer Unternehmensziel ist? Und wenn das alles nicht so übereinpasst, dann meldet euch einfach bei mir. Ich kann euch sagen, Workshops zu diesen Themen sind wirklich eine Investition. Also, ihr gebt Geld aus, ja, natürlich. Aber dieses Geld bekommt ihr auch vielfach zurück. Also dann, gutes Gelingen und viel Freude bei dieser Episode. Liebe Hörer, Hörerinnen, willkommen in dieser ganz, ganz, ganz besonderen Episode. Wir tauchen heute in eine Welt ein, die wir irgendwie alle kennen und doch nicht kennen. Also wir schauen heute mal hinter die Kulissen der überall präsenten Beauty-Welt. Und dazu habe ich einen Gast mir eingeladen, den ich bei der Denkfabrik vom Zentralverband, Grüße gehen an die Bande raus, kennenlernen durfte.
Und er hat einen derart faszinierenden Lebenslauf, basierend auf dem Friseurhandwerk übrigens, dass es sehr, sehr spannend ist, ihm zuzuhören und vor allem es sehr inspirierend ist, was alles geht mit diesem Beruf, mit dieser Entscheidung, Friseur zu lernen. Und das nächste, was mich an ihm, an meinem Gast heute so inspiriert, ist diese Leidenschaft, die er für seinen Beruf aufbringt. Und ihr wisst, hier im Friseurfreund Podcast geht's ehrlich zu. Diese Leidenschaft wünsche ich mir für uns alle. Denn wer so brennt, der kann nur Bestes erzeugen. Und das hat mein Gast Alexander Becker auch getan. Wenn ihr nach dieser Episode noch Lust habt, euch weiter zu informieren, ihr findet unglaublich viel über ihn im Internet. Und wenn man sich das anschaut, kriegt man wirklich, also Alexander, aus meiner Sicht Ehrfurcht, was du alles geschaffen hast und das auch in diesen jungen Jahren. Aber da tauchen wir jetzt ein. Ich freue mich sehr, sehr, dass du da bist, Alexander Becker, dass du dir Zeit genommen hast. Willkommen in diesem Podcast. Hallo.
Hallo Thomas, du, das finde ich ganz, ganz super, dass du mich eingeladen hast. Ich finde es ganz toll, dass ich neulich den Mut hatte, dich anzusprechen, weil du ein ganz
Richtig.
tolles Infoseminar für die Friseurinnung Stuttgart-Ludwigsburg-Bietigheim-Bissingen gemacht hast. Und es war, glaube ich, 1,5, 2 Jahre her. Und dann habe ich dich erkannt und dachte, oh, das ist der coole Typ. Das ist auch der, der das mit den Preisen so toll kommuniziert, was ich sehr wichtig finde, ja, dass wir unseren Wert auch erkennen. Das ist oft ein Kampf in sich, es immer wieder neu zu positionieren und schlussendlich aber die Leute wirklich auch bereit sind, für gute Qualität auch wirklich guten Preis zu bezahlen, bin ich absolut überzeugt davon.
Und vielleicht ist das auch ein Stück weit auf unserer Reise jetzt durch dein Leben und deine Welt, dass wir da immer auch so ein paar Erkenntnisse rausziehen können. Wie kann man denn diesen Wert, den wir als Beauty schaffende Menschen erzeugen, wie man diesen Wert auch bepreisen kann, also so innerlich vor allem bepreisen kann, ne, in diesen Preismut finden. Denn deine Arbeit, die du gemacht hast, wurde ja wahrscheinlich immer gut bezahlt. Mein Gott, du hast Cover gemacht für die Vogue und für die Elle und sowas. Also
Ja.
unfassbar, was deine Visagistikarbeit auf der Welt ja schon bewegt hat, auch an Informationen, an Strömungen. Aber lass uns ein Stück weit strukturiert beginnen und dann lösen wir das alles in viele kleine Teile auf.
Genau.
Alexander, wer bist du für die Beauty-Welt? Hol uns mal ab.
Toll. Wer bin ich für die Beauty-Welt? Also
Ja.
erstmal bin ich Alexander Becker. Für mich ganz alleine, was ich ganz wichtig finde, dass jeder selber weiß. Das große Glück, was ich auch bei Buchlesungen wirklich mittlerweile kommuniziere, ist, dass ich wirklich mit 6 Jahren entschieden habe, für mich, auch Friseur finde ich super, weil ich eine Einschulungsfriseur bekommen habe und in den Friseursalon reingelaufen bin. Der Duft, dieses Licht, das ich da in den Spiegeln, irgendwie war das, wie wenn ich als 6-Jähriger eine Ecstasy-Tablette genommen hätte, die sofort hochgeschnallt ist und so. Die Frisur war gar nicht mal so toll, ja. Aber trotzdem, es war wie so ein Input. Und dann habe ich nur Hauptschule, ja, in der 8. Klasse gab es eine Praktikumswoche und da habe ich einen Friseursalon und das war dann das große Glück in Stuttgart beim Breuninger, damals einer der besten Salons Deutschlands, vor allem einer der größten, ja. Und dort durfte ich ein Praktikum machen und der ersten Kundin, der ich am Freitagabend, nachdem ich montags angefangen habe, am Freitag Spätnachmittag die Haare waschen durfte, die hat gesagt, aus Ihnen würde mal etwas, ha, Sie haben ja jetzt schon ganz toll Talkwäsche, ja. Und es war wie so, okay, das scheint ja eine Berufung zu sein. Und es ist eben so wichtig, dass du diese Impulse auch bekommst. Und dann, am Samstag wäre die Praktikumszeit fertig gewesen, hat der Salonleiter damals gesagt, ha, im Sommer und in den Ferien hilft's uns ab und zu, wenn wir ein bisschen einen Assistent haben, weil dann sind die Leute im Urlaub und es wird mit 200 D-Mark pro Woche bezahlt, ja. Das habe ich daheim erzählt, hat die Mutter sofort gesagt, da gehst hin, da bringst du das Geld heim. Ja,
Ja,
kann man
okay.
heute natürlich anders darlegen, ja.
Ja, aber
Das war
damals war es
wichtig.
ja auch ein wertvoller Beitrag tatsächlich für die
Genau.
Familie, ne?
Genau. Und dann habe ich im Prinzip in den Ferien zwischen 12 und 15, mit 15,5 habe ich die Ausbildung angefangen, musste das erste Jahr noch in der Berufsfachschule machen. Das ganze Jahr, es war ein ganz tolles Jahr. Die Praktischlehrerin war toll, unser Herr Pfeiffer mit 3F, ja. Wir mussten noch aufstehen, wenn er reingekommen ist, sind wir alle aufgestanden. Guten Morgen, liebe Schülerinnen. Guten Morgen, Herr Pfeiffer. Sie dürfen sich jetzt setzen. Unvorstellbar, dass
Undenkbar,
das
ja.
dann geht, ja. Und trotzdem, es war eine tolle Ausbildungszeit. Und dann war der große Schock, der kam, war wirklich der, dass ich schlussendlich im Prinzip nicht übernommen wurde.
Und der
In dem
sagt auch
Salon, wo
nein.
du gelernt hast, wurdest du
Genau.
dann zum Schluss doch nicht übernommen.
Ich wurde nicht
Warum?
übernommen, genau, ich wurde nicht übernommen, sondern es war wirklich so, dass ich, der hat gesagt, Sie sind anders wie die anderen. Wenn ich Sie jetzt hier behalte, sind Sie in 5 Jahren vielleicht totes Material, aber ich glaube, Sie haben das Potenzial, dazu zu lernen. Gehen Sie raus, schauen Sie sich andere Sachen an, gehen Sie auch ins Ausland, wenn Sie es können. Ja, wenn Sie in 3 bis 5 Jahren zurück, ich versuche Ihnen hier eine Stelle, ich glaube, Sie sind gut. Das
Boah,
war.
warte, Alexander, hier muss ich mal kurz rein. Das ist, was ich vorhin zum Intro sagte, ne? Es gibt so viele Momente in deinem Lebenslauf, die sich jetzt schon zeigt, wo man sagen muss, boah, das sind ja magische Momente. Der hat dich ja nicht übernommen. Einerseits total so, oh Gott, ich habe doch gedacht, ich kann einfach bleiben, Geld verdient Sicherheit. Und gleichzeitig hat er dich ja mit einem großen, liebevollen Schubser in die Welt
Total.
geschickt und überhaupt das möglich gemacht. Alexander, wärest du dort geblieben, ich habe eine Gänsehaut gerade, kann es ja wirklich sein, dass du einfach in diese Anpassung geraten wärst, wie es so viele Menschen in ihrem Berufsleben tun. Und sorry, auch liebe Friseure, ne? Wie
Ja.
oft sind wir Friseure total individuelle Wesen, die so strahlen und besonders sind, und dann fügen wir uns, weil wir Menschen sind, in das System ein, mit dem wir 8 Stunden am Tag verbringen. Und werden eben nicht in unsere Individualität gelassen, sondern wir werden eher so eingezwängt und dann werden wir totes Material. Das war, wow, danke, also schön, schön, dass du da so diesen Schubser bekamst.
Ja, und es kann man natürlich jetzt wieder auf Beinen. Daheim gab es Prügel. Meine Mutter und mein Stiefvater haben wirklich gedacht, ich bin nicht so gut, wie ich das die ganze Zeit verkauft habe, dass mir der Job Spaß macht, dass ich der Beste werden will. Das war natürlich schon irgendwie, ich will, wenn, dann richtig gut werden. Weil du wirst entweder, also, my mother, she's dead, ja, wir haben ihr alle verziehen, aber sie hat gesagt, wenn du Friseur wirst, das werden die Dummen und Schwule. Ja, ich meine, jetzt bin ich noch aus der Regenbogenabteilung, ja, habe nur die Hauptschule irgendwie, dann
Aber
dachte ich,
eben nicht dumm, aber eben
ja.
nicht dumm.
Ja, nee, und das war eben genau der andere Punkt. Das war natürlich auch eine Motivation. Dir möchte ich zeigen, euch möchte ich zeigen, dass ich anders irgendwie sein kann und so. Und von dem her gesehen, der Herr Schulan, wenn der heute noch leben würde, ich würde auf die Knie gehen und selbst wenn er stinkende Füße hätte, würde ich dem wirklich die Füße küssen, weil er genau das getriggert hat, was im Endeffekt selten wirklich jemand den Mut hat, jemand anders den Mut zu machen und wirklich zu sagen, nein, geh, weil am Ende sind wir profitorientiert. Wenn jemand gut ist, soll er da bleiben, wer macht vielleicht Umsatz. Und er hat so freigegeben, gut, der Salon war groß genug, wir waren 154 Mitarbeiterinnen in Stuttgart auf dem Marktplatz bei Breuninger, später Edelkaufhaus Breuninger. Ja, da gab es den Salon Exquisite. Wir hatten 36 Sitzplätze im Damensalon, 10 im da Herrensalon. Da ist Frau Eige, Frau Rillingseck, Frau Birklenudel, Frau Bosch, Frau Breuninger, Frau, ja, die sind gekommen. Und dann gab es ein Stockwerk tiefer durch eine Hintertreppe verbunden, gab es den Studio B. Ja, und in Studio B sind im Prinzip die, deren Sekretärinnen gegangen. Ja, also es war schon auch so eine Klassifizierung von wer zu welcher, wie du gehst nur ins Studio B. Da gab es sensationelle Friseure da unten. Aber an der Weihnachtsfeier 1984 weiß ich, weil ich den Salon leite, boah, sind da viele Leute, wie viel sind wir eigentlich insgesamt? Ja, dann sagt er, 154 Mitarbeiter sind wir. Ja,
In einem Objekt?
in einem Objekt,
Das ist
genau.
unglaublich,
Das war
unglaublich.
damals der größte und der umsatzstärkste Salon Deutschlands.
Das kann man mir vorstellen, ja klar, ist ja schwer zu toppen.
Genau.
Wahnsinn. Okay, wir sind schon mittendrin in deinem Lebenslauf und da gehen wir jetzt auch einfach weiter. Du hast mit 12, nee, doch, mit 12 die Ferienarbeit angefangen, ne? Und bist dann wann in die Ausbildung gegangen?
Mit 15,5.
Mit 15,5. Und dann warst du fertig. Wie alt warst du da?
Ich war gerade, also gerade 18 geworden. Gerade 18 geworden. Und ich habe mir dann die Wohnung genommen mit 18 an meinem 18. Geburtstag. Um 18 Uhr habe ich daheim entschieden, that's it, enough is enough. Und habe mein Leben selbst in die Hand genommen und bin heute sowas von froh, dass ich das gemacht habe. Es hat sich nicht ergeben, dass es so war, wie man sich das für heute Kinder teils wünscht oder so. Aber es war eine ganz wichtige Lernphase, aus der Härte oder aus dem sogenannten Defizit raus für sich zu positionieren. Das möchte ich nicht. Ich möchte gerne das Leben anders. Ich sehe andere Dinge und ich würde mir wünschen, dass ich das, konnte ich damals natürlich nicht so reflektiert sagen, wie ich das heute kann. Es ist ein ganz wichtiger Satz, ein Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
Ja.
Und wenn wir ab und zu zurückschrecken und mal zurückstehen und auch durchatmen und wirklich sagen, du, wo bin ich denn jetzt? Wer bin ich? Was bin ich und was biete ich in der Sekunde? Dann hilft uns das zu reflektieren, was wir auch schon alles erreicht haben. Und nicht, weil ich jetzt zufällig innerhalb der Branche ein bisschen zu bestimmten Zeiten ein Überflieger sein durfte. Wahnsinnig viele Leute kenne ich, die in ihrem kleinen Umfeld unheimlich viel gute kleine Dienstleistung und Dienste am Menschen erarbeiten, weil das ist das, was ich immer noch beim Friseur einfach super finde. Wir sind Menschenfreunde. Nicht nur brauchen wir die Menschen um uns herum, ja, sondern wirklich, dass wir Menschen helfen, zu sich zu finden und ihren Look, also ihren Look im Außen oder im menschlichen Sein einfach zu kreieren.
Ich sage zu meinen Kunden sogar immer, wenn es darum geht, Preismut zu entwickeln und auch klare, also die Preise abzuziehen, die auf der Preisliste stehen, sage immer, liebe Friseure, ihr tut das nicht gegen eure Kunden, sondern ihr tut das für eure Kunden, damit ihr in 5 Jahren mit diesem Ort, mit diesem Raumsalon, mit eurer Person noch da seid, weil der Kunde so viel mehr von euch bekommt, als ihr immer denkt, ne? Die wollen ja diese Menschenfreundlichkeit. Ich meine, wir sind noch eins der Businesses, wo man als Mensch Geld bezahlt und sich bestenfalls nicht über den Tisch gezogen fühlt, weil man bekommt ja neben dem Produkt Frisur, neben dem Ergebnis Frisur, bekommt man eben noch Anerkennung, gesehen werden, was ein Wort von dir auch ist, ne? Man bekommt diese Empathie, diese menschliche Begegnung, das ist ja alles noch dabei. Wenn ich heute ein iPhone kaufe, sorry, da denke ich schon, Alter, ich mach's trotzdem dummerweise, aber ich fühle mich immer ein Stück weit über den Tisch gezogen, ne? Und das ist ja, wir sind noch so ein ehrlicher Ort mit unserem Handwerk in der Region, ne?
Und
Cool.
da ist jetzt nur, dass als Friseur machst du die Frisur im Endeffekt. Aber was du ja als Friseur, und das ist ja der unterbezahlte Anteil auch, wie viel Therapiestunden eingespart wurden von EndverbraucherInnen, ja? Also die Typen, die auf dem am Stuhl sitzen und über ihre schlecht laufende Beziehung sprechen oder so, ja, und nur so im Ansatz, so für den Moment ein Gefühl bekommen, ich laufe aus dem Salon raus und mir geht's, danke, dass du mir zugehört hast oder danke, dass du mir den Tipp, das ist ja unbezahlte Arbeit, ja,
Richtig.
und die kann schon auch, und es ist so manchmal schade, dass so viele Friseure, aber vielleicht kommen wir nachher noch bei Produktionen, wie wir auch Preise anders erstellen müssen oder so, was das, also da muss.
Ich komme über das Thema, was du gerade gesagt hast, der unbezahlte Anteil. Wir sind ja sehr frauenlastig in der Branche, ne? Oder haben wir einen hohen Frauenanteil. Und Care-Arbeit zu Hause wird ja auch nicht bezahlt. Und die Care-Arbeit im Salon lassen sich die Frauen auch nicht bezahlen. Ne? Also das so zieht sich eigentlich derselbe rote Faden durch. Du bist dann mit 18 ausgezogen, hast dich eigenständig gemacht. Da möchte ich dir kurz was sagen. Es gibt nämlich ein Video von dir bei YouTube. Das ist Dein Leben, ein kurzer Film. Ich habe es jetzt benannt, weil man kann es einfach finden. Und da sieht man, wie eigenständig du durchs Leben gegangen bist, auch draus. Also man sieht diese vielen Erlebnisse, Ergebnisse. Das ist ein tiefer Einblick in deine Lebenserfahrung. Und man sieht, es ist alles so eigenständig geschaffen. Du bist ja von Anfang an selbstständig. Was ist das ja alles? Oder warst du angestellt? Oder wie war denn das bei dir?
Genau, da ich habe das Gefühl, da hast man sieht sowas und vielleicht faktisch wurde ich nicht übernommen und habe dann, mir wurde gesagt, ich soll zu Kertu gehen. Ich weiß nicht, ob der Kertu was sagt.
Natürlich. Grüße gehen raus. Ja.
Kertu war 80er Jahre, 90% Branchenbekanntheit.
Ja.
Und das Lustige war, dass ich mich in Stuttgart, wo ja Kerdu dann Hauptsitz hatte, irgendwie, ich hätte mich gar nicht getraut, bei Kerdu zu bewerben, weil das war wie Buddhismus damals. Das war das Nonplusultra, dass Kerdu, das eins der absolut ersten nach Vidal Sassoon, die Schnitttechniken für Frisuren konzipiert haben. Und jetzt komme ich in einen Friseursalon, der mir sagt, dass ich mache noch ein halbes Jahr Zusatzausbildung, ich bekomme nur Ausbildungsgehalt, aber er zahlt mir einen Kertu-Kurs. Und dann dachte ich, das ist der Arbeitgeber. Wenn ich einen Kertu-Kurs bezahlt bekomme, mache ich auf jeden Fall, muss ich dann, also die haben dann, er hat gesagt, 6 Monate würde ich dort ein Kursmodul mitmachen und ich würde aber 2 Jahre bei ihm bleiben müssen. Dachte ich, super Deal, ich muss den Kurs nicht bezahlen, bei Kertu lerne ich bestimmt was dazu, um dann festzustellen, dass der einer der Salon, also der Schulinhaber von Cadova, nur sein Salon unter seines Vaters Namen, Salon Kugler, damals sehr bekannt, heute ist Alexander Iljaschko, was? Und das war eben so. Also ich bin durch die Hintertüre, hat mich das Universum reingeschickt, weil ich mich vorne gar nicht präsentiert hätte, viel zu schüchtern, viel zu unsicher, ja. Und Kerto war kreativ und Bräuninger war sehr strukturiert. Das war ganz sehr genormte Arbeit und so. Und so bin ich dann zu Kerto gekommen und jetzt haben wir ja wirklich Frisurenkonzepte entwickelt. Also ich war dann das halbe Jahr bei ihm und nach einem halben Jahr sagt er, ah, Alexander, komm mal bitte ins Büro, ja. Wir machen einen neuen Salon auf der Königstraße, die Haupteinkaufsstraße von Stuttgart Mitte, die längste Einkaufsstraße durchgehend in ganz Deutschland. Und er sagt, wir machen dort einen Salon auf und du bist jetzt noch nicht lange bei mir, du hast noch nicht so viele Kunden, Kundinnen. Jeder muss einen Mitarbeiter. Ich fände es toll, wenn du, und ich habe mich wieder gekündigt gefühlt. Ja, ich wurde ja wieder, ich habe mich gerade wieder in diese kleinere Familie rein integriert und wurde wieder raus eliminiert und habe mir dann geschworen, ab jetzt werde ich immer selber die Kündigung also aussprechen, wann ich gehe, was ich tue. Bin auf die Königstraße gegangen und ich war von jedem einzelnen Kerduladen, damals gab es nur fünf, inzwischen 47, eine Mitarbeiterin. Und jeder war so ein bisschen so, oh, ich weiß nicht, ja, so. Und wir haben uns am ersten Tag, wo der Laden aufgemacht, haben wir alle so die Hände aufeinander. Dieser Salon wird die Nummer eins von Kerto. Über uns wird man sprechen. Wir hatten eine Bombenzeit. Aber wir sind auch runter auf die Straße, auf der Königstraße, haben Visitenkarten in der Hand gehabt, haben verteilt. Und das denke ich mir manchmal. Ich sehe Friseursalons. Da ist nichts drin los. Und warum kannst du nicht rausgehen? Weil es ist nämlich auch eine Herausforderung, Menschen anzusprechen und zu sagen, hallo, wissen Sie was, ich bin hier gerade, mache ich eine Ausbildung. Wenn mir ein Azubi erzählt, er findet kein Modell für seine Gesellenprüfung, dann sage ich, steh an die Bushaltestelle, an der U-Bahn-Haltestelle. Also lauf ins Stadtzentrum rein, setz dich vor einen Kaffee und sag, Entschuldigung, ich habe Sie gerade laufen sehen. Sie sehen so toll, Ihre Haare, Ihre Qualität. In Amerika lernst du dann, always say something nice first und dann die Frage stellen. Wenn du ins Restaurant reingehst, was essen Sie da? Kommt es anders an, wie wenn du sagst, wow, das sieht ja lecker aus. Das ist ja toll. Was darf ich fragen, was Sie da essen? Sind die Leute anders bereit? Ja, also manchmal laufen wir so ein bisschen wie Elefanten durch einen Porzellanladen, auch so untrainiert einfach in den Dingen und nicht wissentlich unachtsam. Und es macht niemand böswillig. Das sind so kleine Dinge, die Nuancen, die einfach nicht trainiert werden oder so.
Und
Und
du hast gerade was Schönes rausgearbeitet, dieses proaktiv gestalten. Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast von eurem Salon da auf der Königstraße. Okay, wir sind hier alle gerade verdruckst, dann dauert es eine Woche. Und jetzt die Frage, wer nimmt dann das Zepter in die Hand? Dann eben doch und ist als erster untergleichen für die Bande auch so ein Push, ne? Warst du das damals? Warst du das, der gesagt hat, hier Leute, wir machen das jetzt?
also ich muss sagen, wir hatten eine ganz tolle Salonleiterin, weil die war auch bei Bräuninger, hatte die ihre Ausbildung. Und die hatte ich natürlich schon 79 kennengelernt, habe die auch bewundert, weil sie einfach eine schöne, und da war so eine Three-Woman-Gang. Das war Gisela Sippel, später Berufsfachschullehrerin geworden, die Marion Briem. Und die waren so coole drei Frauen. Und wir haben super zusammengearbeitet. Also ich würde nicht sagen, ich war bestimmt ein Dreh, weil ich bin ja, die Haare wurden immer länger, je länger die Haare wurden, umso cooler und mehr wahrgenommen wurde ich, ja. Dann hat man mitgekriegt, dass ich auf einmal da schon bei Fotoproduktionen in irgendeiner Form, also das hat man damals, wie, das bist du, weißt du, oder ii, sowas machen sie, ja. Also diese Resonanz hast du natürlich auch bekommen. Also immer zwischen Yin und Yang, zwischen A und Z habe ich gefühlt alles schon mal durchgelebt und so. Und dann würde ich sagen, ja, ich war bestimmt ein Motivator, der da sehr, sehr viel gemacht hat. Aber wir waren Bombenteam. Wir waren wirklich ein ganz tolles. Und am Ende ist es auch wichtig, dass das ganze Team, und da kommt's wieder, der eine hat ein rundes Gesicht. Wer rund ist, will im Normalfall nicht anstecken, anecken. Rundes kann nicht anecken, ja? Jetzt jemand mit so einem schmalen Gesicht und dann noch mit so einem Lucky Luke Kinn, ja, also so ein richtiges Nussknackerkinn, ja, das ist die emotionale, das ist die geistige Ebene, die emotionale Ebene, die Durchsetzung. Du siehst mir regelrecht an, dass ich einen Durchsetzungswillen habe, ja. Das ist ja positiv, Das kann positiv sein, wenn die Person, aber du kannst damit spielen und damit achten. Aber ich in meiner organischen Natürlichkeit habe das eben auch, wie du vorher gesagt hast, so rausbekommen und mit, weil sich das im Leben, wer bin ich denn und was bin ich organisch sowieso vom Typologie? Und das aber menschenfreundlich so verbinden, dass alle davon partizipieren. Und manche sind froh. Inzwischen, ich gebe ja oft Unterricht in Berufsfachschulen oder so. Und dann sage ich, wer führen will, muss vorne laufen, ohne den rechten Arm zu heben.
Gut. Ja, sehr gut. Ganz
Alex,
wichtige Information.
in dieser Zeit
Alexander,
gerade wieder wichtig.
wir springen kurz in dieses Thema rein. Das Thema Menschen erkennen ist ja in deinem Leben was Wichtiges. Und jetzt hast du gerade, das habt ihr ja nicht sehen können hier im Podcast-Format, hast du das Gesicht in Zonen eingeteilt und hast so von Gesichtszügen auf Charakterzüge Rückschlüsse gezogen, richtig? Ja, ne? Und da erinnere ich mich an eine Zeit, da gab es so Face Reading und sowas als Thema.
Ja.
Weiß nicht, da Andrea und Oliver fallen mir da als Trainer-Couple ein. Kennst du die zufällig? Aus Frankfurt waren die.
Ich glaube, ich habe schon davon gehört, aber ich wüsste
Und
jetzt
sie
nicht
haben so
mehr.
ein Face Reading gemacht und also du sagst und hast auf dein eigenes Kinn gezeigt, Lucky Luke Kinn oder so, ne?
Ja,
Da
ja.
drückt was aus. So. Ist das was du in deiner Arbeit benutzt? Dieses Wissen um diese Wirkung, um diesen
Auf
Selbstwirkungswunsch der
jeden Fall.
Kunden?
Also auf jeden Fall würde ich sagen, schlussendlich, also im Foto würde ich es vielleicht mal ein bisschen retuschieren, was so beim einen oder anderen, ja.
Ja.
Aber du kriegst von der Typologie des Menschen, kriegst du schon zum, also ein zurückgehendes Kinn ist eher eine passive Person. Die kann aber eine ganz große geistige, das ist dann eher die Stirnbereich, ja, eher eine geistige Ebene haben. Du erkennst auch ein technisch, mit jemand technisch versiertem, weil der meistens so eine Linie hat und auch quer vernetztes Denken, weil die Faltenstruktur an der Stirn deutet darauf hin, ja, also du
Super,
bist ab
ja.
und zu so ein Grübler, du bist ein Grübler immer wieder und
Ja.
ab und zu zweifelst du auch, also du hinterfragst die Dinge gerne, du lässt dir nicht alles sofort, das sehe ich jetzt aber auch nur hier über die Kamera einfach, aber es ist wirklich spannend, auch über die Faltenformation zu erkennen, wie die, also ich assume jetzt, die ZuhörerInnen können es jetzt nicht sehen, aber ich sehe doch ziemlich glatt aus, wenn ich jetzt hier vor der
Das
Kamera sitze,
stimmt, das
ja.
stimmt.
Und sehr viel jünger hoffe ich, dass du jetzt das sagen kannst. Aber
Natürlich.
wenn ich jetzt hier, genau, aber wenn ich jetzt hier meine Stirnfalten im Prinzip mal zeige, dann siehst du, ich schaffe es, aus welchem Grund auch immer, im Außen entspannt zu wirken.
Ja.
Innerlich bin ich trotzdem immer sehr angespannt und immer sehr hinterfragend und tiefe. Und je tiefer die Falten sind, umso tiefer hast du auch dieses Gedankengut eben auch verinnerlicht. Aber, das kann man sich, meine Cousine hat es mir damals beigebracht, die geistige Ebene ist ja wie eine Sandwüste. Und ich habe in vielen Sandwüsten gearbeitet, ja? Und wie eine Sandwüste. Und wenn du einmal mit dem Finger durch den Sand fährst, ist eine ganz kleine Kuhle drin, ja? Und das ist ein Gedanke. Und wenn du den Gedanke wiederholst und immer wiederholst, dann wird das Loch immer tiefer. So schlimm, bis es nachher leider zu so einem Bombergraben wird, den sie leider in der Ukraine oder wo auch immer gerade nutzen müssen, ja? Da wieder rauszukommen, ist sehr viel schwerer. Deshalb ist das, was du denkst, und das sagen heute Tausende von Leuten auf online und sonst was du denkst, schlussendlich wirst du es auch. Ja? Und deshalb ist dieses Zurückgehen und sich Gedanken machen, warum bin ich denn so programmiert? Und das Universum will nicht, dass es dir schlecht geht. Niemand im Universum hat vor, dich schlecht dastehen zu lassen. Ja? Du machst deine Lebenserfahrungen, du hast Aufgaben, die du bekommst, die du auch lösen darfst. Und das kann man anders sehen, also nicht sich immer nur im Negativen, sondern es als heraus, du kriegst nicht Probleme, sondern du bekommst Herausforderungen. Und das ist dann so ein bisschen wie Schneeholle, Frau Holle. Die eine läuft ja immer, der Brotkorb muss gefüllt werden, das Brot verbrennt im Ofen, die Äpfel wollen gepflückt werden. Auf ihrem Weg löst sie die Dinge, kommt am Ende hin und bekommt Schnee. Und die andere, die Bitch, läuft den Weg entlang und sagt, du gehst mir am Arsch vorbei, das Brot kann ruhig verbrennen, lass doch die Äpfel am Baum verfaulen, ja. Ich kehre doch hier nicht die Straße und mach da den Salon sauber oder den Arbeitsplatz sauber. Ja, am Ende bekommt sie Pech und Schwefel. Es sind ja alles eigentlich psychologische Geschichten aus
Das stimmt.
Kinderzeiten, die
Ja.
erklären sollten, was Soziologie bedeutet. Und das ist eigentlich eine Kernkompetenz, die wir haben, dass wir soziologische Wesen sind und Menschlichkeit ein Faktor ist.
Bist du da Autodidakt auf dem Thema? Hast du da
100
nochmal
Prozent.
irgendwo, ja, ne?
100
Also
Prozent.
einfach interessiert an
Ja,
Menschen, ein
genau,
totaler
ja.
Menschenfreund oder ja, interessiert an Menschen.
Und ich kann das mittlerweile, also ich habe eine PowerPoint-Präsentation, ich kann das sehr faktisch runterbrechen. Und ich bin ein sehr guter Dozent, weil ich mit 20 bei Kerdo angefangen habe zu unterrichten. Ich war damals der jüngste Seminarleiter Deutschlands. Also ich habe mit 20, 21, 23 war ich mitunter Chefseminarleiter, also auch wirklich große Salons unterrichtet. Und die Chefs dachten damals, ich wäre so alt wie sie. Und die Azubis von den Salons haben gesagt, nee, der ist so alt wie wir. Und ich durfte nicht sagen, wie alt ich bin, weil ich dachte, Kerdo verliert den Job, wenn die mitbekommen, dass ich wirklich gerade mal 22, 23 war. Es war eine harte, harte Zeit. Ganz toll. Da war auch Rainer Sauter sehr, sehr viel aktiv damals. Also bei Kertu haben wir eine tolle Zeit gehabt, viel voneinander gelernt, miteinander gelernt und erarbeitet. Also das Tolle bei Kertu, und das ist das Prinzip wieder zu Fehler eliminieren, arbeiten, malen nach Zahlen, systemisch ans Ergebnis zu kommen. Schnittpunkt A, Schnittpunkt B, Schnittpunkt C. Ja, wir alle wissen, es gibt nur drei Haarschneidetechniken, Grundlinie, Graduierung, Abstufung, Längenverschiebung und Auswirkung. Und das ist so ein bisschen Physik und so eine geistige Vorstellung. Und da gibt es so das ein oder andere Zahnrad, wo ich mich frage bei manchen Leuten, wo ich denke, come on, das Zahnrad funktioniert nicht wirklich.
Alexander, oh Gott, sind das viele Anknüpfungspunkte. Zuallererst mal dieses Thema mit diesen Menschen erkennen, das gibst du als Kurs, ist richtig?
Mache ich mittlerweile, kann ich online geben und kann ich auch in die Salons oder in die Schulen, habe ich auch schon gemacht und weiß ich, dass es erstaunlich gut ankommt. Ich mache es auch mittlerweile, also eher auch bei kleinen, mittelständischen Unternehmen. Es muss gar nicht die Friseurbranche sein, weil es gibt schon so viele im Vertrieb zum Beispiel, die in der Vertriebsebene einfach sagen, boah, das wäre ja echt mal auch irre, wenn man das irgendwie. Und anscheinend bekomme ich das auf eine lustige Art und Weise kommuniziert und kann das auch vor Ort den Leuten, sage ich direkt ins Gesicht, ich sehe ich so, da sehe ich das, da sehe ich das. Und die Leute, wenn sie es zulassen, manche sagen, nein, da bin ich nicht, sagen 10 andere, doch, du bist genauso, wie er es gesagt hat. Das finde ich, da freue ich mich immer wie ein Schneekönig. Da bin
Und
ich
das
immer
glaube
ganz.
ich dir. Und ich habe gerade gedacht, das ist ja einerseits für Friseure interessant, weil wir heute ja im Friseurfreund-Podcast sind, für Friseure interessant ihren Kunden gegenüber, aber wahrscheinlich noch interessanter, wenn man mal sich untereinander als Team auf dieser tieferen Ebene kennenlernt, verstehen lernt und endlich mal gegenseitig sich sieht. Und jetzt kommt der große Appell, sich bitte vor allem auch lässt. Ne? Und nicht so an sich rumschraubt die ganze Zeit und sagt, verhalte dich bitte so, damit du hier die Struktur nicht störst und so, ne? Also dieses individuelle Wesen, sie selbst sein zu lassen, ist ja eine Riesensehnsucht von vielen Menschen.
Aber hast du das Gefühl, dass es in der Friseurbranche die Leute, also die Angestellten, gar nicht jetzt mal die Kunden, was tatsächlich für die Angestellten, also da bin ich 100% bei dir, das Team zu erkennen und zu wissen, der quatscht laut. Also es gibt, man sagt ja in den Firmen, manchen darfst du nicht sagen, wenn es ein Problem gibt, aber manchen musst du sagen, weil die erzählen es jedem weiter, ja? Und so zieht sich den Kreis. Also und das zu nutzen, ja? Also diese Kernkompetenz, die jeder in sich trägt, jeder auf eine andere Art und Weise, ja? Und die dann zu benutzen, weil das
Richtig.
Benutzen, das ist, hat mir lange, lange gefehlt, bestimmte Situationen auch zu benutzen, nicht nur zu nutzen, ja? Und sich dann auch reinzubringen und sich auch zu positionieren und im Team. Und das weiß ich, also auch so in Berufsschulklassen oder so, dass die Kids total einfach erstaunt sind. Und nach so einem halben Tag, Dreivierteltag für so Multilevel-Marketing-Firmen ist es manchmal auch, dass dann so ganz normale Menschen so erstaunt sind, dass so jemand so schnell erfassen kann, erkennen kann und ihnen für den Tag geholfen hat und dann damit zu arbeiten. Das wäre dann einfach das, was. Und das muss dann jeder selber machen. Und das muss man auch wieder auffrischen, weil Haare schneiden lernst du auch nicht an einem Haarschnitt, an einem Nachmittagsseminar.
Ich möchte gerne auf deine Frage, die du gestellt hast, ob ich das Gefühl habe, dass in den Friseurunternehmen die Menschen in ihre Individualität so ein bisschen verkümmern. Und da sage ich ja. Ich habe das Gefühl, dass in den Teams viele Menschen versuchen, sich so anzupassen und so an ihre Position in diesem Schachbrettsystem zu bewegen, wo sie dann nicht mehr stören, wo es keine Konflikte, keine Reibung gibt. So dieser Wunsch nach viel Harmonie. Und durch diese Anpassungsleistung geht aber eben auch diese Stärke verloren, diese individuelle Stärke, dieses Besondere.
Ja.
In meiner Realität ist es so, dass jeder Friseur, obwohl er in einem Salon steht, eigentlich eine eigenständige Personenmarke ist, die im Schutz des Unternehmens den eigenen Kundenstamm betreut.
Ja.
Ist ein Satz zum Zurückspulen, ihr Lieben, weil das ist eine ganz andere Sicht auf die Welt. Ich habe auf die Friseurwelt. Es ist nicht der Chef, der den Mitarbeitern sagt, wie sie arbeiten und dann die Kunden des Chefs betreuen, sondern jeder Friseur hat seinen höchstpersönlich an sich gebundenen Kundenstamm. Und dieser Connect zwischen Kunde und Friseur basiert ja auf der Individualität des Friseurs. Man zieht ja die Menschen an, wie man selber auch so ist. Und wenn ich aber in einem Team nicht den Freiraum bekomme, ich selber noch zu sein, dann verkümmere ich zu etwas Undefinierten, was dann auch
Ja.
nichts mehr anzieht. Das
Ja.
ist dann was, das ist dann was sehr Rundes, ne? Rund. Und dieses Runde kann nirgendwo mehr anecken, ist aber eben auch nicht mehr greifbar. Und damit bist du keine Marke mehr, weißt du? So, das wollte
Okay.
ich, so sehe
Okay.
ich das von außen mit meiner psychologischen Grundbildung, ne?
Na, du, total, total. Weil, und da bin ich dann sogar bei dir. Das war mir jetzt, wie gesagt, ich bin nicht so aktiv in der Friseurbranche als solches drin. Ich kenne natürlich viele Friseure in der Region und so. Ja, ich kenne auch so viele, die jetzt so 80 plus sind und immer noch in ihrem Salon stehen, also den sie mittlerweile weitergegeben haben, hoffentlich an die Mitarbeiter und verkauft haben, davon auch ihre Rente ein bisschen, aber eben auch Kundinnen haben. Und das ist sowas. Sie Ein Friseur, wenn er sein Leben lang dort war, dann hat er teilweise 40, 50, 60 Jahre seine Kunden bedient. Das sind ja Menschen, die zusammengewachsen sind auf einer Ebene. Und dann kann ich mir natürlich vorstellen, was ich toll finde, ist, wenn du selbstständig bist oder eigenständig bist, selbst und ständig, den Satz, den kennt man dann als Selbstständiger irgendwie. Wenn du MitarbeiterInnen hast, die eigenständig agieren und die Verantwortung für ihren Kundenstamm und eigentlich im kleineren Kreis eine Selbstständigkeit oder eine Eigenständigkeit entwickeln, dann ist es natürlich ein Zubrot und alles. Und ja, und vielleicht, wir sind ja alle also reprogrammierbar bedingt, aber programmiert sind wir bis 22 aufgrund bestimmter Situationen, Erlebnisse und alles. Die Frage ist nur, was mache ich danach mit meinem Leben? Also wenn mir Leute sagen, na ja, ich hatte eine schwere Kindheit, ja, dann sage ich, du bist jetzt 45, also die Kindheit ist vorbei,
Bist
ja,
erwachsen,
dann
übernimm die
sehr
Verantwortung für
viel,
dein
genau.
Sein, ne? Genau.
Ja,
Tja.
und es ist das eine, wo du herkommst, es ist das andere, was du draus machst. Und da fände ich es immer wichtig, dass man da eine Motivation findet. Aber es hilft eben doch auch immer im richtigen Moment eine Person zu kommen, der es Spaß macht, dich auch ein bisschen weiterzubringen und die auch das einfach sieht und erkennt und dich auch lange Leine, kurze Leine. Also mit meinen Assistenten, die ich früher hatte, war lange Leine, kurze Leine. Macht man wie beim Gassi gehen und funktioniert auch, ja. Es klingt immer so böse, aber es ist tatsächlich,
Ich nehme
ja.
das kurz auf, weil du noch mal gerade sagtest, du brauchst auch trotzdem noch die Menschen, die dir begegnen und den liebevollen Schubser geben. Du hast
Ja.
den Schubser aus deinem Ausbildungsbetrieb in die Welt hinaus bekommen. Fandst du damals noch ganz schräg, rückblickend war es ein guter Schubser. Dann wurdest du noch mal rausgeschubst auf die Königstraße bei Kertu, ne? Und hast dort aber dann angefangen, wirklich zu wirken, ne? Und dort hattest du ja dann Menschen, also du hast für uns mal diese drei Powerfrauen beschrieben, ne, mit denen du das gemeinsam dann hochgezogen hast. Aber es gehört halt immer trotzdem auch noch dazu, dass man, wenn man geschubst wird, ob liebevoll oder auch mal aus etwas rausgeschubst wird, dass man dann das Leben in die Hand nimmt und sagst, du, was mache ich jetzt daraus?
Ja.
Ne, also diese Eigenverantwortung, das Handeln, das wirkliche Tun, aus der Situation was machen, das liegt in jedem seiner Hand. Lass
Ja.
uns, Alexander, bei deinem Thema weitermachen. Bei deinem Lebensweg. Wir sind bei Kertu, du hast gesagt, mit 22, 23 Chefseminare gemacht. Und dann muss doch irgendwann mal noch dieser Break gekommen sein oder dieser Wechsel, der Wandel, die Erweiterung in deinem Fall zum Visagisten. Weil das ist ja das, was du dann beruflich viele Jahre auf der ganzen Welt gemacht hast.
Und ja, Kertu war dafür natürlich ein Thema. Das heißt, Wir haben dann ja Frisuren präpariert, haben die dann L'Oréal und Wella präsentiert. Damals waren wir ja noch begeistert und haben gesagt, oh mein Gott, dieser kleine Spastiker-Pony und diese Fransen nach vorne, das ist ja total irre und Glasscherben-Pony, ja. Und es wurde auch so benannt, ja. Und dann war das so faktisch. Und dann habe ich natürlich gesagt, du hast ja immer deine Freundin mitgebracht, komm, lass uns mal ausprobieren. Und die waren hübsch, wir waren alle jung, hübsch, attraktiv und so. Und für einen Frisurenkopf brauchst du nicht unten die Hüfte, brauchst du nicht unten die Schuhgröße, ein schönes Gesicht, tolle Haare, Mut zur Haarfarbe, hat man damals alles gemacht. Und dann habe ich gedacht, also wenn die ein bisschen geschminkt würde, dann würde die gleich besser aussehen. Ja? Und jetzt habe ich dann Modenschau hier im Stuttgarter Schloss, im neuen Schloss für die Modeschule Stuttgart gemacht, habe den Mädchen damals gesagt, geh dich doch mal ein bisschen schminken. Und die kam aus der Toilette raus. Und ich dachte, die hat Bauernmalerei im Gesicht. Also das war einfach, als es wäre Porzellanmalerei irgendwie, was wäre das dann so gewesen? Da dachte ich, aber so, ja, auf gar keinen Fall.
So war es nicht gedacht, ja.
Und ich hatte dann einfach laut gedacht, also das mache ich sehr oft, leider für viele, ja. Und dann dachte ich so, also bevor die so macht, ja, also geht gar nicht. Und dann habe ich, während ich Haare gemacht habe, noch nebenher, nur für diese Highlights der Modenschau, habe ich so Sprühdings und habe so mit Orange, weil die orangene Kleider, einer, die Haare toupiert, damals war alles, nicht Tina Turner, aber Gloria von Turn and Taxis oder so, dieses Auftoupierte und dann da zack noch Orange rein und das bisschen mit Rouge und so. Und die A's und O's, die ich auf dem Modenschau, auf dem Laufsteg wahrgenommen habe und wo ich gefühlt heute noch
Gänsehaut.
Gänsehaut dafür bekomme, weißt, weil das so ein beeindruckendes, dass du es bis hinter die Bühne hören konntest, dass die Menschen von etwas begeistert waren. Habe ich angefangen, bei Kerdo Make-up zu machen. Und jetzt war das natürlich, ich sage jetzt Alexanderdeutsch, eine Spermaladung von Models, die da sonntags irgendwie auf der Bühne sein sollten und irgendwie in Düsseldorf, Frankfurt oder sonst was. Und da musste sehr schnell Effizienz erarbeitet werden. Und alles läuft ja parallel. Unser Leben läuft ja immer auf unterschiedlichen Ebenen. Eine noch heute sehr gute Freundin, 40 Jahre, Europas größte Tanzschule, hat ihre Tanzmäuse, die hat natürlich gesagt, es wäre so toll, wenn du mal ab und zu ein bisschen Haare machen könntest für die Tanzauftritte. Und ich dann so, also wenn, dann mache ich nur Make-up und Haare, weil nur mit Haaren sehen die Frauen nicht gut aus. Du musst schon auch ein bisschen Make-up machen. Und habe das so frech rausgesagt und musste jetzt aber, ja, jetzt wieder eine dritte Ebene, another layering, ist wie Blätterteig. Mein Leben ist wie Blätterteig oder ich bin wie eine Zwiebel, ja, wurde ich jetzt auf einmal als Frauenmodel, als Transmodel gebucht, weil ich hatte es vorher einmal angesprochen, unerwarteterweise auf einer Modenschau, für die ich Haare hätte machen sollen, in der größten Diskothek in Stuttgart, war ein Designer aus Irland, der auf Ibiza eine Boutique hatte und sich vorgestellt hat, dass er irgendwie in Stuttgart überwintert und den Schwaben Mode beibringen will. Ich war einer der Friseure in der Stadt. Und dann hat er mich abends gefragt mit so einem lispelnden Zungenschlag, would you want to do my makeup oder my hair? Was soll ich so? Ich werde gefragt, ich werde gebraucht. Also natürlich, ich werde gebraucht, ist natürlich ein großer Triggerpoint. Und da war ein Model, die nicht. Somit bin ich als Frau gelaufen, wie ich glaubte, dass eine Frau auszusehen hätte. Wir sind jetzt Mitte der 80er Jahre. Und habe das einfach gemacht. Die Menschen haben nicht gewusst, dass ich ein Typ bin. Die haben wirklich gedacht, ich wäre ein Model aus Paris eingeflogen. Ich hatte dieses schmale Gesicht. Den Models hat man damals noch die Backenzähne weggezogen, damit sie
Mit sich eingefallen,
diesen
ja,
Look, das ist eingefallen. Und so sah ich aus. Und die Leute, jetzt in der Stadt hat man mich natürlich erkannt, weil ich ja ihr Friseur war. Die Kunden waren ja, das ist doch mein Friseur von der Königstraße, haben gejubelt und geschrien. Ja, also das war ein
diesen Moment.
Wahnsinnsabend. Und so. Und dann kam ein Fotograf auf mich zu und sagte dann, ha, kannst du es nicht auch mal für mich vor der Kamera machen? Ich mache gerade Ausbildung zum Modefotograf. Und ich in meiner Naivität, du, ich weiß nicht, wie lange das dauert, 4 Stunden, kann man ja zwischen reinschieben, kann man ja irgendwie machen. So. Und jetzt kam so, dass ich im Prinzip auf einmal vor der Kamera war, mich präparieren musste als Frau, gleichzeitig bei Kerdo Make-up gelernt habe, bei den Modenschauen extern oder bei den geübt habe und so natürlich wahnsinnig viele Punkte. Und dann ist es wie so eine molekulare Basis, ja, diese vernetzten Punkte zusammenbringt und das auch heute noch sagt, das ist so Fehler, du brauchst Struktur, um effizient werden zu können. Ja? Und dazu brauchst du viele Indikatorpunkte, warum ja heute KI funktioniert, weil am Ende ist jeder von uns eine KI in sich selbst, wo der Kopf alle Erfahrungen abspeichert, abreguliert, einspeichert, Neues auflädt, macht und sich daraus im Endeffekt zu Entscheidungen. Und nicht die KI ist immer richtig, so wie du nicht immer richtig sein kannst, ja? Mal läuft's besser, mal läuft's weniger. Irgendein Zahnrad hat noch nicht ganz funktioniert. Und das ist, was mich schlussendlich vor der Kamera hat's dann der, die haben die Fotografen mitbekommen. Ich als Frau mich, es gibt Bilder, ich habe es jetzt leider nicht hier, könnten wir hochladen oder was auch
Ja,
immer. Ich kann
ja.
dir gerne ein paar schicken.
Gerne, ja.
Privat. Mit dem, dass die mitbekommen haben, ah, du bist Friseur, deshalb machst du dir die Haare oder den Look so toll, ja. Aber wenn du Friseur bist, im professionellen Fotostudio, also alles angehende Jungfotografen, kannst du denn nicht morgen früh, kommt ein Mädchen aus Paris oder Mailand eingeflogen, wenn die morgens geföhnt werden könnte, würde das uns den ganzen Tag und ihr bestimmt auch ganz arg helfen. Die hat wahnsinnig dicht, die hat ein wunderschönes Mädchen, aber wenn du da, du, da habe ich gesagt, wie? Morgens um 7? Ja, aber um 9 habe ich meine, ja, aber wenn du eine Stunde föhnst, ja, dann habe ich eine halbe Stunde, um wieder zum Salon zu kommen, habe immer noch eine halbe Stunde Vorbereitungszeit. Also habe ich zwischen 7 Uhr morgens und 8 Uhr morgens Haare frisiert, die dann mehr oder weniger zu einer Grundfrisur für den ganzen Tag hatten und so. Und so bin ich hinter die Kamera gekommen. Jetzt wusste ich aber schnell, was vor der Kamera die Bedürfnisse sind. Weil das glaube ich wirklich, nur wenn du weißt, was die Bedürfnisse sind, kannst du lösungsorientierter arbeiten.
Hier muss ich kurz rein. Es ist ganz, ganz faszinierend, was du erzählst, diese Komplexität und auch diese Lebenszufälle. Also du bist auf diese Bühne gegangen als Frau. Geschminkt und angezogen, hast dort dein erstes Fotoshooting bekommen, hast ganz viel, aber auch Dopamin getankt, ne? Also das war ja ein lebensbewegender Moment. Und aus diesen Erfahrungen ist ja wieder was ganz vieles entstanden, vor allem ganz viel Know-how entstanden. Also du weißt, was vor der Kamera gebraucht wird und damit weißt du auch, was du hinter der Kamera in den Vorbereitungsräumen erschaffen musst, damit das dann gut matcht, ne? Und zum Schluss ist ja dein Handwerk, Visagistik und Haare, ist ja das, was auf allen Beauty-Shooting-Bildern immer im Vordergrund steht. Na, das ist das, was ich versuche, den Friseuren immer wieder zu erzählen. Leute, egal was eure Kunden anhaben, der Kopf guckt immer raus. Alexander, erklär mir, warum ein Brautkleid 2000 Euro kosten darf, aber eine Frisur, naja, so 100 Euro habe ich mir gedacht. Wie dumm. Weißt du, also das auf jedem Selfie des Tages sind diese Haare drauf, ist das Make-up drauf. Warum verstehen wir Friseure nicht, wie wertvoll diese Leistung ist und packen da als ganze Branche mal einen richtigen Preis dran?
Also ich kenne das noch früher, hat man gesagt, ach, da kommt doch zum Ponyschneiden einfach noch mal schnell vorbei.
Aha.
That's framing the fucking face,
Das
ja?
ist framing the fucking face, sehr gut. Das ist die wichtigste Linie im Gesicht, die wichtigste Linie einer Frisur. Mein Gott, lasst die euch doch nicht verschenken, ne?
Und die 10, also die 10 Minuten, die du auch für ein Ponyschneiden schnell brauchst, sind doch, also pro Minute 1 Euro. Das muss doch irgendwie möglich sein, ja?
Ja, und selbst nehmen wir mal den idealistischen Wert des Ponys. Heidi Klum Pony, Mikro Pony, Glas Pony hast du vorhin mal gesagt, ne? Wenn der Pony nicht sitzt, hast du einfach einen scheiß Look. Also der idealistische Wert ist doch nicht 1 Euro die Minute, der idealistische Wert ist doch 100 Euro, weil ich sehe geil aus. Und zwar jede Sekunde, die ich an dem Tag durch die Gegend laufe. So könnte man es ja auch mal sehen.
Auf jeden Fall, aber da greift's hoch. Also jene Heidi Klum, ich meine,
Greif hoch, ja.
der ihr Friseur kostet bestimmt jedes bei jedem Besuch 600, 800 Euro. Ja, also das wird, und es wird dann schon auch nochmal anders. Ja, es ist so, dass viele Kunden auch ihren Wert dann nicht erkennen, wie sie sich damit selber. Aber auch das kann ja gecoacht werden und erkannt werden. Und wenn du eine gute Beziehung, und da bin ich überzeugt davon, dass viele Friseure gute Beziehungen mit ihren Kunden und Kundinnen haben. Das finde ich auch immer das ganz Tolle, dass die sich alle Geschichten irgendwie erzählen und machen. Und am Ende glaube ich, dass die Leute sich auch gegenseitig unterstützen wollen und wirklich. Vielleicht braucht es nur tatsächlich den Mut, den du da auch ansprichst, dass man wirklich sagt, du, come on, ich meine, komm, jetzt guck mal, wie du jetzt auch den Job gekriegt hast, ja, eben, dass wir das einfach gemacht haben. Aber das
Gehen wir zu deinem Lebenslauf zurück. Also die Visagistik entstand dort, wo du auf dieser Bühne standst, über Kertu, und dann bist du irgendwann in die Welt hinausgegangen. Du warst ja richtig weit Amerika, du hast in 8, 9 Ländern gelebt, war übelst viel.
Ja.
Ne?
Gut, ich bin tatsächlich, du, ich habe das in Stuttgart super, also auch erfolgreich gemacht, fairerweise. Es gab fast niemanden, der das so, also Visagist und Haarstylist für Fotoproduktion. Das war alles noch ein relativ neues Thema, dass das ein Friseur als solches machen kann. Das lief super erfolgreich. Heute reflektorisch weiß ich, wie viel Kampagnen ich damals schon und sehr gute deutsche Kunden ich bedient habe. RG Handtücher, was da ist ein Model, die dann irgendwie das Handtuch rumgewickelt hat. Ja, aber es war ja, und das habe ich realisiert, dass wenn ich Haare wasche und föhne, nach 2 Tagen, wenn es eine Dreckschlampe ist, nach 7 Tagen wäscht sie sich die Haare, ja, dann ist die Frisur kaputt. Aber wenn es fotografiert ist, dann sehe ich das für immer und kann sagen, das habe ich gemacht, ja. Geht es natürlich immer um, habe ich, ja, das ist natürlich immer ein kleiner Teil, ja, ein gesunder Narzissmus kann sehr vorteilhaft sein und mit dem hatte ich realisiert, und da war das in Stuttgart ganz toll und dann dachte ich, kann man denn das auch mal außerhalb irgendwie, gibt es da einen größeren Radius dafür und man muss wirklich sagen, Mitte der 80er Jahre hast du nicht unbedingt die Vorwahl von Leipzig auswendig gewusst, nicht unbedingt die Vorwahl von München oder Frankfurt auswendig gewusst, ja. Und ich dachte aber irgendwie, das muss doch auch woanders und so. Und dann wieder ein glücklicher Zufall. Eine Freundin von mir, die als Model erfolgreich war, der ich die Haare so kurz geschnitten habe, dass sie aussah wie die Magermilchversion von Linda Evangelista. Also jeder weiß, wer Linda Evangelista war, ja. Aber für ihre Haare und einfach geil und auf einmal sah die total neu und anders und die Modebranche, bumm, in der Fotografie hat dann auch für wo und so. Und die ist nach Spanien gegangen und der war es irgendwie langweilig. Und dann dachte ich, naja, ich habe jetzt gerade eine Woche frei, weil mittlerweile war ich schon selbstständig und ich habe jetzt eine Woche frei, da kann ich doch jetzt mal eine Woche nach Madrid gehen und weißt, dann trifft man sich und dann lerne ich eine andere Stadt kennen. Ja, und in der Stadt eine Woche bei ihr im Apartment gewohnt und so. Vieles davon steht ja genau beschrieben in meinem Buch, die Polyester Queen. Und habe dann im Endeffekt dort gesehen, dass da die Models ein- und ausgehen, aus dem Haus rein- und rauslaufen. Wunderschöne 15-, 16-, 17-jährige Mädchen, die traumhafte Gesichter haben, die dann, und ich habe natürlich gesagt, ich mache Make-up und Haare in Deutschland, ja. Also es war für mich klar, dass ich das ja mache, ja. Und dann haben dort wieder die Fotografen auf Englisch, was ich nicht verstanden habe. Ich habe weder Spanisch noch Englisch gesprochen, ja. Aber so über Fingerzeig und habe ich gezeigt hier. Ich hatte auch mein Buch dabei und so. Und habe ich es dann gezeigt und dann habe ich gesagt, mach doch hier einfach. Und dann habe ich mich entschieden und da habe ich eine Agentur gefunden dort und die haben gesagt, wenn du hier für 4 Monate bleibst, garantieren wir dir, dass wir dich unterstützen, aber du musst 4 Monate bleiben. Und so wie das damals war, wenn du einen Satz sagst und ein Versprechen gibst, einen Handschlag ohne schriftlichen Vertrag, du hast
Also.
das gemacht. Und ich bin, wie die Mutter Maria Gottes unschuldig zu ihrem Jesuskind anscheinend gekommen ist, bin ich nach Madrid gezogen, ohne Deutsch, ohne Englisch, nur Schwäbisch, ohne Spanisch zu können, irgendwas, und habe mich nicht getraut, dort den Ort zu verlassen. Ja? Weil ich eben dachte, ich habe dir versprochen und es gehört zur Etikette, dass du durchhältst und so. Jetzt aber in den 3 Monaten wurde ich natürlich von der Agentur, geh mal dahin, da musst du Haare machen, geh mal dahin, da musst du Make-up machen. Und ich habe das halt gemacht, weil ich bin wie so ein kleiner Roboter dahin gelaufen. Das war ein Riesentheater, diese Adresse zu finden in whatever, also in
War
einem
keine
Ort,
Navis,
wie es ausgeht,
kein
in
Google
einem
Maps.
kleinen Studio, ohne KI, ohne alles, also mit dem Falkplan durch die Stadt, der im Nassen übers Gesicht und zerrissen war und nie wieder gefaltet werden konnte. Und so wirklich, das war, ich habe oft jede Nacht geheult, Rotz und was und alles. Warum tue ich mir das an?
Danke für
Und
die Ehrlichkeit.
im letzten Monat kamen Veröffentlichungen raus, weil durchschnittlich dauert es 3 bis 4 Monate, bis die Veröffentlichung rauskommt. Wenn du bei der Vogue arbeitest, ist ein halbes Jahr Vorarbeit, bis du endlich beweisen kannst, ich habe für die Vogue bearbeitet. Weil davor kannst du sagen, ich habe für die Vogue, ja, warten wir mal, bis es rauskommt. Ja, weil dann
Klar.
gucken sie es an und dann wird wieder entschieden. Also da geht auch Zeit verloren. Das ist auch so ganz. Auf jeden Fall, im letzten Monat von Madrid kamen Veröffentlichungen raus und dann habe ich das nicht gewusst, dass in den Magazinen hier in Deutschland Brigitte für Sie, Freundin, Bild der Frau, egal wo, an der Seite steht immer dran, Friseur
Credit.
und Make-up, ja. Und da stand Macchiatore Peluggero Alexander Becker bei der Anna Marelli Agenzia. Mein Gott, das konnte ich bis dahin natürlich auch schon lesen. Also ich habe dann natürlich Straßenköter, Spanisch kann ich. Ich
Ja,
kann kein
ja.
Spanisch perfekt, aber ich verstehe, was um die Branche geht, verstehe ich Italienisch, Französisch und Spanisch, ja, wenn es um meine Branche geht. Aber ich bin jetzt nicht der Professor in der Kommunikation, ja.
Ja,
Aber
das ist beeindruckend.
Rucksacksprache verstehe ich und ich kriege was zum Essen, weil verhungert bin ich oft, fast weil ich nichts bestellen konnte. Auf jeden Fall, das war dann am Ende der Blumenstrauß oder dieser, wie sollst du es nennen, dieses Erlebnis, oh mein Gott. Und dann habe ich ja festgestellt, jetzt habe ich ja das ganz anderes gemacht. Und da bin ich zurückgekommen nach Deutschland, nach Stuttgart. Und natürlich, jetzt waren wir so, ah, bist du wieder zurück? Und ja, ist ja toll. Und wie war's und so? Und dann habe ich gesagt, ja, und ich habe dann schon gezeigt. Also, ich bin in Beweislage gegangen. Hier habe ich Magazin. Guck mal, da habe ich für Marie Claire gearbeitet. Ich meine, ich wusste gar nicht, was Marie Claire damals wirklich war. Das war mir nicht so bewusst. Ich habe für Telva, was für Greca. Also einfach für so Magazine, die dort vor Ort wichtig waren, aber die ja, wenn du das parallel, war das alles spanische Schrift, aber es war Brigitte, Freundin für sie, Marie Claire,
Verstehe.
Elle,
Vom Konzept.
war das so, ja? Und dann hast du den Namen und du hast, und dann hatte ich da halt 5 oder 10. Jetzt hat der Schwabe gesagt, ja, Madrid, das kann jeder machen. In Madrid, das schafft doch jeder irgendwie. Ist gerade in die EU genommen worden, ja? Wenn du berühmt und wirklich gut, dann musst du in Paris oder in Mailand gelebt haben, ja? Und dann bin ich nach Pa und dann meine Modelfreundin, erfolgreich, ist nach Mailand gegangen. Ich durfte mich an sie dranhängen. Also auch das Ding wieder, zu zweit macht oft mehr Spaß. Man teilt sich die Aufgaben. Jeder kann eine Kernkompetenz irgendwie
Ja.
positionieren und reinbringen und so. Und dann sind wir mutig, wie wir waren. Ich war jetzt gerade 23, ja, sind wir nach Mailand gegangen. Am ersten Tag in Mailand angekommen, am Bahnhof in Mailand, ist mir mein komplettes Gepäck gestohlen worden. Mein
Scheiße.
komplettes Gepäck,
Auch dein
Arbeitsgepäck,
Arbeitszeug, also auch da alles.
alles Arbeitsgepäck. Und ich hatte damals wirklich die teuersten Klamotten. Heute trage ich immer noch gut, aber nicht mehr die teuersten. Ja. Wirklich wunderschöne Designerteile, die ich mir hart von meinem Trinkgeld abgearbeitet habe und auch glaubte, ich muss im Außen nur die, also in Haute Couture wird man zu Haute Couture, ja, also das war schon auch so mein Gedanke. Und alles geklaut worden, I was devastated, ich war wirklich schockiert und wusste aber, entweder, wenn du jetzt zurückgehst, freut's die, die dir's eh schon neiden. Ja, jetzt hat er mal endlich auf die Fresse gekriegt. Oder du ziehst es durch. Und dann war wieder minimalisieren, also weniger mal rauszunehmen, mit weniger arbeiten zu können und gute Ergebnisse war eine wahnsinnige Herausforderung. Ja, also nicht die Produkte zu haben, die man gewohnt ist,
Ja,
Neues auszuprobieren, also neue Produkte, neue Rezepturen gibt's ja dann auch. Wir arbeiten oft immer mit dem gleichen, mit der gleichen Rezeptur, weil wir da sicher sind und ich
und
mir das auch
tun
vorstellen.
aber damit auch Lebendigkeit stehlen, ne? Also durch dieses immer wieder dasselbe Nutzen wird ja unser Beruf, der hochgradig kreativ ist, schnell
Ja.
auch langweilig, ne? Erzähl mal weiter. Also es war alles weg und du musstest mit neuen Produkten arbeiten. Krass.
Genau. Und jetzt war tatsächlich, also Mailand war aus welchem Grund auch immer, ich möchte jetzt nichts gegen Italiener sagen, aber die Arbeitsmoral und die Art und Weise, auch wenn man es in meinem Buch, kann man es wirklich nachlesen, wie die Models behandelt wurden und wie viel dickbäuchige, kurzpimmelige Herren hinter 15-jährigen Mädchen hinterher waren und die wirklich unsittlich angefasst, also dass ich heute noch weiß, welche Mädchen therapeutische Betreuung brauchen. Und da könnte ich dir psychologisch ganz, ganz weit ausholen, alles, aber das lasse ich jetzt. Ich bin dann nur aus Eigendings, ich glaubte wirklich, dass ich zurück muss an den Friseurstuhl und bin nach Zürich gezogen. Und bin dann nach Zürich, weil das war 3 Stunden von Stuttgart weg und 3 Stunden von Mailand weg. Also wenn mich die Agentur in Mailand haben würde wollen, könnte ich sofort den Zug und wäre innerhalb von 3 Stunden oder auch die Zürcher Agentur oder auch meine Stuttgarter Agentur. Weil mittlerweile hatte ich Agenturen, die mich repräsentiert haben, die meine Arbeit kommuniziert haben und meine Arbeit sozusagen vermittelt haben, weil ich ja mittlerweile ziemlich viel am Set war. Ja? Und es war früher gar nicht möglich, weil so oft telefonieren, bis du endlich den Job hast und bis die Regularien durch sind. Ich meine, du weißt es, wenn du ein Coaching machst, wie viel Einzelgespräche es schlussendlich braucht, um dahin zu
Bist du
kommen.
wirklich mal
Schluss.
genau?
Ja. Und da bin ich nach Zürich gezogen und dann war ich in Zürich und von Zürich aus musste ich zurück, weil ich kein Geld mehr hatte und wollte zur Bank gehen und wollte mir einen Dispo-Kredit anfragen bei der Bank, wer auch immer die Bank jetzt war. Und dann sagt er zu mir, Bei uns in unserer Branche, also in der Bankenbranche, gehören Sie eher zu den brotlosen Künstlerabteilungen. Ich freue mich für Ihre Kreativität, aber das ist eher brotlose Künstlerabteilung. Sie sind nicht kreditwürdig. Und
Aber
ich laufe aus der Bank raus, wutentbrannt. Ich wusste, mein Leben zerfällt vor mir. Ich werde im neuen Jahr, es war gerade zu Weihnachten 1990, ja, ich werde zurückgehen müssen und werde zurück am Friseurstuhl arbeiten müssen. Und finde, und das ist jetzt wieder dieses, also dieses Spirituelle, was dann eben in unerwarteten Momenten kommt, und finde auf dem Schlossplatz in Stuttgart am akutsten Weg mittendrin eine goldene gewellte Haarnadel, die in der Wintersonne Dezember 1990, 91, ja, auf dem Boden lag, und erinnere mich an eine Kundin, die mir sagt, wenn Sie eine goldene Haarnadel finden, ist sie einer edlen Dame aus dem Haar gefallen und soll Ihnen Glück bringen. Und ich sehe diese Haarnadel auf dem Schlossplatz, die größte goldene, wirklich golden, im Sonnenlicht, blauer Himmel, glänzend. Und ich denke, oh mein Gott, meine Kundin hat es gesagt. Und ich nehme diese goldene Haarnadel in die Hand, in die linke Hand, bei die Herzseite, Herzfrequenz, ja, trage sie nach Hause, und zu Hause ist auch ein Anrufbeantworter.
na, das war inspirierend, oder? Und ihr merkt, es kommt noch ganz viel, denn über seine Auslandsaufenthalte haben wir noch gar nicht so wirklich gesprochen. Das tun wir in der nächsten Episode und deshalb bitte ich euch, abonniert diesen Kanal, verpasst das Hochladen der nächsten Episode nicht, verteilt gerne diese Episode ins Umfeld von euch, denn Inspiration und diese Leidenschaft, die Alexander für unser Handwerk lebt, die brauchen wir in der ganzen Branche. Also, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin.